Interesse an der Politik des Landes und hier in Baden-Württemberg, habt aber nie den Zugang dazu gefunden.
Das können wir auf FreeFM ändern. Wir präsentieren die Plattform mit Gästen direkt aus den Parteien. Für 60 Minuten geben sie euch gemeinsam mit unseren Plattformmoderatoren einen Einblick in ihre Pläne. Und ihr könnt euch so ein besseres Bild zu der kommenden Landtagswahl machen.
Die Plattform für politischen Input auf FreeFM 102,6.
Ja, genau, die Plattform heute am Dienstag um 16 Uhr. Für euch am Mikrofon Frank Rieddorf. Und wir haben ja jeden Vertreter einer Partei hier im Zuge der Landtagswahl. Heute bei mir zu Gast ein Vertreter der Grünen. Und ich begrüße sehr herzlich den Michael Jukow-Schwelling. Herzlich willkommen und schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
Sehr gern. Es ist immer wieder eine Freude, hier im Büchsenstadl zu sein.
Richtig. Jetzt kennen dich die meisten, aber nichtsdestotrotz stell dich doch mal am Anfang ganz kurz persönlich vor.
Ja, also Michael Jukow-Schwelling, ich bin 39 Jahre jung. Ihr hört mir wahrscheinlich an, dass ich nicht in Ulm geboren bin. Das war ein paar tausend Kilometer weiter östlich. Ich bin zusammen mit meiner Familie mit 12 nach Deutschland gekommen und lebe seither in Ulm. Das ist schon über ein Vierteljahrhundert. Habe hier am Kepler mein Abitur gemacht, hier mein Diplom als Wirtschaftswissenschaftler an der Universität. Wurde ich hier 2004 als jüngster und einziger mit Migrationshintergrund in Gemeinderat gewählt, bin seit etlichen Jahren der Fraktionsgeschäftsführer und seit vergangenen Juli der Kandidat der Grünen zur Landtagswahl. Das war im Gegensatz zu anderen Parteien kein Selbstläufer. Ich musste 3 andere Kolleginnen und Kollegen in der internen Nominierung schlagen, um auf dem Wahlzettel aufzutauchen, aber das hat am Ende geklappt.
Und jetzt bist du hier und jetzt reden wir mit dir über die Politik, über die Landtagswahlen, die anstehen. Und wir beginnen mit einem Thema, wo man immer sagt, dass es den Grünen besonders nahe steht. Nicht, dass es uns geht wie anderen Formaten, wo das Thema hinten vorfällt. Deshalb fangen wir gleich an mit dem ganzen Bereich Umwelt. Ich gehe mal davon aus, dass da natürlich auch der Schwerpunkt von eurem Programm liegt, oder?
Es ist ein Schwerpunkt unserer Partei seit ihrer Gründung, klar. Und ja. Du kannst deine Kolleginnen und Kollegen des SWR schlecht kritisieren. Ich habe da eine freiere Hand und sage, es ist ein Unding, dass man über eine halbe Stunde für Mikromanagement der Corona-Maßnahmen verwendet in der gestrigen Landtagsdebatte. Das hätte eher in der Fachrunde gehört und zu der Zukunftsaufgabe des Klimaschutzes keine Zeit hat. Umso dankbarer bin ich, dass hier die Plattform das anders macht.
Dann fangen wir gleich mit dem Klimaschutz an. Was läuft schon gut? Was hat die Landesregierung schon gut gemacht? Was kann man verbessern? Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, da hinken wir doch deutlich hinterher?
Na gut, die Landesregierung hat die relativ schwere Aufgabe erfolgreich bewältigt, Baden-Württemberg vom Schlusslicht des Klimaschutzes ins obere Mittelfeld zu bringen. Aber das reicht nicht. Wir müssen die CO2-Emissionen sehr deutlich weiter senken. Es geht ja nicht ums interne Ranking der Bundesländer, das ist dem Weltklima mit Verlaub ziemlich wurscht. Es geht darum, die Treibhausgasemissionen von über 10 Tonnen pro Kopf und Jahr auf maximal 2 zu drücken. Und das ist sehr viel.
Wie kann das konkret funktionieren, ohne dass ihr da dem Bürger zu viel abverlangt, ohne zu viel persönliche Einschnitte, die dann richtig wehtun, oder muss es wehtun?
Naja, wenn wir schnell handeln, muss es nicht über Gebühr wehtun. Wenn wir so tun, als hätten wir unbegrenzt viel Zeit, dann wird's am Ende wehtun. So einfach ist es. Natürlich ist es vorteilhaft, wenn die Maßnahmen der Gemeinden, des Landes, des Bundes und Europa aufeinander abgestimmt wären. Ich sage bewusst im Konjunktiv, weil es momentan nicht der Fall ist. Ganz klassisches Beispiel, Baden-Württemberg hat die Planung von Windkraftanlagen, also Windrädern, erleichtert, sodass theoretisch mehr gebaut werden könnten. Gleichzeitig hat der Bund die Förderbedingungen so verändert, dass sich keine Windräder in Baden-Württemberg mehr rentieren. Und das ist nicht gemeint, ich dresch auf die GroKo ein, weil die macht alles falsch und ich mache und die Grünen per Definition alles richtig. Dieses politische Geschwätz liegt mir nicht. Es gibt gute Gründe für das neue Ausschreibungsmodell des Bundes, weil die dafür sorgen, dass mit weniger Geld mehr Windkraft entsteht, nur nicht flächendeckend, sondern woanders. Bloß hätte man das rechtzeitig miteinander abgestimmt, hätte man die Änderung in Baden-Württemberg nicht machen müssen, weil die hat relativ viel Kraftüberzeugungsarbeit gekostet. Jetzt natürlich für die Katz. Mhm. Das ist so ein Beispiel.
Auf was kann man noch setzen, außer auf Windkraft? Was gibt es noch für Alternativen? Wird es einen Energiemix geben?
Na gut, Windkraft war jetzt ein Beispiel für unabgestimmte, für aufeinander nicht abgestimmte Maßnahmen. Wenn man ganz ehrlich ist, das gesamte Feld der Stromversorgung, also Wind, Solar, Wasser, ist ja das, wo wir die größten Fortschritte schon haben. Wir müssen uns anderen Feldern zuwenden, die da lauten Mobilität, die da lauten Gebäudewärme, die da lauten Industriegrundstoffe. Da ist der Nachholbedarf viel größer. Und darüber wird in meinen Augen viel zu selten geredet. Könnte auch ein Problem sein, das erste und sehr vorbildliche Gesetz zur Förderung von regenerativen Stromquellen hat man Erneuerbare Energiengesetz genannt, und seither hat in manchen Hinterköpfen die Gleichstellung Energie gleich Stromversorgung stattgefunden. Nur Strombereitstellung verursacht weniger als ein Viertel aller Treibhausgase, und drei Viertel sind in anderen Bereichen.
Du hast Gebäude schon angesprochen. Wie sieht's da aus? Was soll da anders werden? Was soll da kommen? Gibt's da Gesetzesänderungen, sind zu erwarten, oder was habt ihr da in eurem Plan mit eingebaut?
Das ist ehrlicherweise nicht so. Mit Gesetzen erreicht man da nicht besonders viel, weil Gesetze per Definition nur den Neubau betreffen. Was wir aber hinkriegen müssen, ist die große Menge an Öl- und teilweise sogar Kohleheizungen durch was Moderneres und Klimaschonendes zu ersetzen. Das geht nicht mit Gesetzen, weil es keine Rechtsgrundlage gibt, ins Innere eines privaten Gebäudes einzugreifen. Das ist auch gut so. Also müssen wir mit Förderprogrammen
rein. Genau. Und was kann dann eine Alternative sein?
Die beste Alternative ist Solar. Das ist nicht überall möglich. Die zweitbeste Alternative ist Nah- und Fernwärme. Die ist, was den Primärenergiefaktor angeht, gerade in Ulm sehr gut, ist aber sehr investitionsträchtig. Auf gut Deutsch, man muss Straßen aufreißen und Rohre verlegen. Und das dauert und das kostet. Alles, wer schon mal gebaut hat, weiß, gerade das Unterirdischste ist am teuersten, aber die relativ unschönen Rohre oberirdisch zu verlegen, ist auch keine Option.
Aber in diese Richtung sollte es dann eurer Meinung nach hingehen?
Nicht nur meiner Meinung, sondern der Meinung von Fachleuten. Na, das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Die Politik sollte nicht so tun, als würde man automatisch per Wahl klüger sein als die Fachleute. Das ist man nicht. Noch bin ich gar nicht gewählt, und die Wahl ist keine Formsache, aber schon am Ratstisch habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass wir auf die Fachleute hören. Das würde ich, wenn ich in den Landtag komme, nicht anders handhaben.
Ist mit den Fachleuten, wenn wir jetzt mal beim Corona-Beispiel bleiben, natürlich auch eine große Schwierigkeit, weil es natürlich sehr viele fachliche Meinungen gibt, die auseinandergehen. Also man kann da schlecht sagen, okay, wir hören auf die Fachleute, dann ist das Thema erledigt. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, sage ich jetzt natürlich mal.
Es gibt verschiedene Ansätze bei Corona, es gibt auch verschiedene Ansätze bei der Klimakrise. Der Punkt ist, dass man sich die Mühe macht, durchzusteigen, was der Ansatz bedeutet, und nicht versucht, die angenehmeren Punkte aus unterschiedlichen Ansätzen miteinander zu mixen, um dann festzustellen, dass es im schlimmsten Fall wirkungslos und im halbschlimmsten Fall nur halb so effektiv. Das geht halt nicht. Man kann nicht sagen, man schützt nur die Risikogruppen bei Corona zu bleiben und streicht dann in dem Paket paar Maßnahmen, die vital sind zum Risikogruppenschutz, und sich dann wundern. Das geht halt nicht.
Kommen wir nochmal zur Umwelt zurück und zu einem Thema, das wir für die Grünen gemalt haben, also nicht ich persönlich, ja, aber damit sind die Grünen ja quasi herangekommen in den 80ern, Atomenergie. Wie schaut es dann aus? Wann würde denn die Landesregierung alle abschalten, wenn ihr an der Macht wäret?
Da endet die nächste Landtagswahl, wenn man ehrlich ist, nichts mehr, weil es überhaupt keine Alternativen mehr gibt. Die Atomkraftwerke werden die letzten Ende 23 abgeschaltet. Daran kann keine Regierung weder im Bund noch im Land irgendwas ändern, weil die Brennelemente nicht auf Vorrat produziert werden und mit dem Beschluss des Ausstiegs 2011 keine mehr produziert worden sind. Das heißt, selbst wenn es morgen eine Atomkraft-Ja-Bitte-Partei gäbe und die eine absolute Mehrheit im Bund und in Europa bekäme, aus rein technischen Gründen, da sage ich als Aufsichtsrat eines Unternehmens, das lange Zeit am AKW beteiligt war, aus rein technischen Gründen könnte man daran nichts mehr ändern. Als Grüner sage ich, und das ist auch gut so, und als Demokrat sage ich, lasst uns darüber diskutieren, wo die Politik noch was ändern kann, und Scheindebatten beenden.
Kann die Industrie denn ohne die Atomenergie genauso weiter produzieren? Ist es möglich? 23, ist sie so aufgestellt, oder muss da noch auch grundlegende Infrastruktur geschaffen werden?
Wir sind dabei, also wir, die Bundesrepublik, ist dabei, diese Infrastruktur zu schaffen. Klammer auf, ich als Grüner hätte mir ein anderes Modell gewünscht, vor 4, 5, 6 Jahren, als es entschieden wurde und noch anders zu machen gewesen wäre. Jetzt haben wir die Zeit nicht. Das heißt, wir müssen das Modell, was die damalige Bundesregierung gewählt hat, nämlich die sogenannten BNB, besondere netztechnische Betriebsmittel, auf gut Deutsch Schattenkraftwerke, die wenige Stunden im Jahr arbeiten, um das Netz bei Dunkelflaute zu stabilisieren. Diese müssen wir fertig bauen und als Netz gehen lassen. Wir haben nicht die Zeit, irgendwas anderes zu machen. Wie gesagt, es war nicht mein Wunschmodell, weil teuer, sehr teuer sogar, aber es ist ein technisch gangbarer Weg und wir haben nicht mehr die Möglichkeit umzusatteln.
Kommen wir mal zum Thema Mobilität und Umweltschutz. Wo soll es denn da den Grünen nach hingehen? Wo gibt es die Schwerpunkte? Ist es dann bei der Brennstoffzelle oder was ist da so die präferierte Alternative?
Auch da hätten wir die Debatte vor 5 Jahren gehabt, hätte ich gesagt, es gibt noch mehrere Alternativen, aber die Zeit haben wir auch nicht mehr. Es mag sein und ich freue mich darauf, wenn soweit ist, dass irgendwann genügend grünen Wasserstoff zur Verfügung steht, um Wasserstoff Mobilität im großen Stil anzubieten. Das ist aber momentan nicht der Fall und kommt nicht schnell genug, wie wir handeln müssen für die Klimaziele. Das heißt, es geht nicht mehr an einem Mix aus mehr öffentlichen Verkehr, Schienengebunden und Busverkehr plus batterieelektrischer Personenmobilität plus Pedelecs plus Fußverkehr. Wir werden den Wasserstoff nicht schnell genug haben, dass er auch nur 1% der Gesamtmobilität abnehmen kann. In 20 Jahren vielleicht, aber wir haben im Sinne des Klimaschutzes keine 20 Jahre.
Kommen wir nochmal zu einem Thema, das auch hier in Ulm immer heiß diskutiert wird. Den Grünen wird ja auch sehr vereinfacht nachgesagt, sie sind natürlich nicht die Fahrradfahrerpartei, aber sie würden den Fahrradfahrern näher stehen als, sage ich mal, andere Parteien. Jetzt ist eine ganz große Diskussion in den Großstädten. Berlin ist da jetzt vorangeprescht. Autos den Platz wegnehmen, ich sage es mal vereinfacht, Autos den Platz wegnehmen, um Fahrräder zu schaffen. Ist das was, wofür da die Grünen stehen? Unterstützt ihr das oder siehst du da noch irgendwie Zähne knirschen, dass das noch relativ schwierige Debatten geben wird?
Es wird schwierige Debatten geben, aber auch da gibt es keine Alternativen. Man kann, wenn es den Überlandradverkehr geben, darüber reden, man behält die bisherige Straße und baut einen Radschnellweg nebendran, da ist meistens Platz genug, aber in der Innenstadt ist der Raum begrenzt. Wir haben nicht den Platz für den fließenden Autoverkehr, für den runden Autoverkehr, für den ÖPNV, für den Radfußverkehr, ein paar Bäume wollen wir auch haben und ein paar Bänke. Wir haben nicht den Platz für alles und momentan nimmt der fließende und der stehende Autoverkehr über 80% des Raumes ein und wir werden nicht drumherum kommen, denn zurückzustoßen. Das ist für mich keine ideologische Frage. Ich sage nicht Auto raus, wo es nicht stört, aber es gibt in dicht bebauten Stadtkernen wie in Ulm einfach zu viele Orte, wo das Auto anderen im Weg ist und dann wird man es nicht drumherum kommen, das zu verbannen. Das sage ich auch in aller Klarheit. Es ist kein Ziel für sich, aber es ist eine Maßnahme, die ich nicht scheue, auch wenn sie nicht immer populär ist, schlicht und ergreifend, weil bisher noch niemand einen anderen Weg aufgezeigt hat.
Liegt dann der Fokus auf den Fahrradfahrern oder auf den ÖPNV oder gibt es da schon klare Tendenzen?
Wir brauchen durchgehende Radverkehrsachsen, wir brauchen durchgehende ÖPNV-Achsen. Die werden im Einzelfall auch einander im Weg sein, da müssen wir im Einzelfall abwägen. Da wäre für mich der ÖPNV vorrangig, weil er mehr Menschen komfortabler transportiert, aber im Wesentlichen wird beiden der Autoverkehr im Weg stehen.
Also das heißt, den Autofahrern, die gehen schlechten Zeiten entgegen. Der Individualverkehr mit dem Auto, der ist sozusagen überholt.
Ist nicht ist auf dem jetzigen Niveau im Hinblick auf den Klima- und Umweltschutz schlicht und ergreifend nicht aufrecht zu erhalten. Wir werden niemanden konkret das Autofahren verbieten, wir auch in die Städte nicht komplett autofrei machen wollen und können, aber die Gesamtkilometerfahrleistung der PKWs wird runtergehen müssen. Im Idealfall einfach dadurch, dass durch Digitalisierungslösungen Fahrgemeinschaften erleichtert werden und die PKWs nicht wie bis jetzt im Schnitt mit 1,4 Personen unterwegs sind. Das ist der Idealfall. Weiß ich nicht, ob der Schwab sein heiliges Blechle so gern teilt. Wäre sinnvoll. Oder es wird dazu kommen müssen, dass das Autofahren in einigen Bereichen nicht mehr möglich sein wird. Auch der Münsterplatz war mal ein Parkplatz, das ist lange her, niemand vermisst es. Es ist, glaube ich, am Ende leichter gelebt, als sich das die Menschen im Vorfeld vorstellen, aber ganz klar, wir werden diesen Weg gehen müssen.
Thema Digitalisierung. Sind da die Grünen mit dabei oder ist es für euch ein Randthema?
Es ist kein Randthema, es ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Und so wichtig es ist, schnelles Internet überall zu haben, da haben wir großen Nachholbedarf, auch in Baden-Württemberg. Und ja, auch die Grünen der Regierung haben da nicht alles richtig gemacht. Aber das ist eigentlich, aber der gesamte Komplex schnelles Internet ist nicht das Wesentliche bei der Digitalisierung. Das Wesentliche bei der Digitalisierung ist, dass wir die Schulen und Hochschulen so befähigen, junge und nicht mehr ganz so junge Menschen dazu auszubilden, souverän im digitalen Raum unterwegs zu sein und nicht von den Geräten abhängig zu sein, sondern die steuern zu können. Das ist der wesentliche Punkt. Und da wird viel zu wenig drüber geredet. Das ist einer der wenigen Bereiche, wo ich sage, da wird sogar ein bisschen mehr getan, als darüber geredet wird, weil es nur eine Fachdebatte ist.
Und aber das gut, stört mich. Um's nutzen zu können oder nicht nutzen zu können, müssen wir es ja erstmal haben. Also die Grundlage ist ja erstmal, jeder hat schnelles Internet und kann sich eine Nation wie Deutschland überhaupt leisten, da weltweit so hinterher zu hinken, wenn man jetzt teilweise die Zahlen anschaut, diese Listen, weiß immer nicht, wie zuverlässig die sind, aber das sind ja Länder vor Deutschland in der Digitalisierung, wo man niemals das so gedacht hat und da wird es ja einem schon so ein bisschen, was läuft da falsch, warum läuft es bei uns so langsam?
Also ohne jetzt verstecktes Eigenlob unterzubringen, aber als die Privatisierung der Telekommunikation anstand, das war ganz am Anfang meines politischen Einsatzes, habe ich gedacht, dass das genauso kommen wird, weil man hat nicht seitens der Politik nicht festgelegt, es braucht eine, wie auch immer definierte, flächendeckende Abdeckung, sondern der Markt soll es regeln. Der Markt wird nie regeln, dass man 2 Kilometer Glasfaser zu einem freistehenden Aussiedlerhof verlegt. Das wird sich nie rentieren. Und andere Länder, interessanterweise auch Österreich, uns da ja sehr weit voraus, schlicht und ergreifend, weil die Telekom Austria immer noch mehrheitlich politisch gesteuert wird, Klammer auf. Es sind schon manche Politiker in Österreich in den Knast wörtlich gewandert wegen Korruption. Das ist der Nachteil. Aber der Vorteil ist, wenn ein Ortsbürgermeister, selbst eines 300-Seelendorfs, bei Telekom Austria gerufen hat und gesagt, da gibt's ein Loch, gab's das Loch nach ein paar Monaten nicht mehr.
Das heißt, da wurde damals im Zuge der Privatisierung der Fokus aus dem Blickfeld verloren. Es ist quasi jetzt ein Bauernopfer oder eine Folge davon, dass
genau,
das dann passiert ist.
Es war nicht mal, ich sag nicht, Privatisierung an sich ist immer falsch, aber Privatisierung muss nach klaren Rahmenbedingungen stattfinden und die Rahmenbedingungen der Verpflichtung einer flächendeckenden Abdeckung, zumindest für große Player, wurde damals nicht beschlossen.
Das haben wir halt jetzt, das können wir jetzt leider nicht mehr rückgängig machen, aber was kann man jetzt dagegen tun, dass es trotzdem zur Zufriedenheit aller stattfinden kann?
Na gut, jetzt können wir dafür sorgen, dass von der Allgemeinheit finanziert, über welches Modell auch immer, dort, wo die Abdeckung nicht gut genug ist, das verbessert wird. Gerade Baden-Württemberg hat ein wunderbares Instrument, nämlich die Energie Baden-Württemberg AG, die knapp zur Hälfte dem Land und knapp zur anderen Hälfte den Kommunen gehört. Die kann und soll und wird und hat teilweise diesen Auftrag bekommen. Das Problem ist, die NBW hatte etliche sehr wirtschaftlich sehr schwere Jahre hinter sich. Da haben sich Fehlinvestitionen in fossile Energien gerecht und musste erstmal profitabel werden, bis es das Geld frei bekam, in Glasfaser und teilweise auch schnelles Kupfer-Internet zu investieren. Es hat jetzt den Auftrag, es hat jetzt die Mittel. Es dauert noch eine Handvoll Jahren, weil man einfach 10 Jahre verschlafen hat, aber dann ist es in Baden-Württemberg geklärt, im Sinne von mindestens 12 Mbit. Jetzt sagen Fachleute, das ist schon in vielen Bereichen zu wenig, aber es ist immer noch das 20-fache dessen, was man ein Gebäude hat. Mindestens 12 Mbit wird es da flächendeckend geben.
Ist auf den Weg gebracht, dauert und ist auch schwer zu beschleunigen, der Prozess.
Ja, egal wie viel Wind ich hier im Studio mache, Beton im frisch verlegten Kabelkanal wird dadurch nicht schneller fest.
Sehr gut. Jetzt hast du schon angesprochen, die Digitalisierungsförderung, gerade für die Zivilgesellschaften. Da meinst du, wird schon relativ viel unternommen, da wird schon viel gemacht.
Ne, so habe ich es nie gesagt, es wird mehr gemacht, als darüber geredet, weil es irgendwie in der politischen Debatte so gut wie
dann
nie
vorkommt. Dann hast du jetzt hier die Möglichkeit, drüber zu reden, bitte.
Naja, ich mache es relativ kurz. Es ist die zentrale Aufgabe für uns, die Gesellschaft als Ganzes und damit auch für den Staat, das gut zu organisieren. Dazu braucht es Geld, ja, aber mit Geld allein ist es nicht gelöst. Es braucht gute Konzepte. Jetzt bin ich selber kein Pädagoge und kein Philosoph. Wir haben genügend Fachleute im Land. Man muss ihnen den Freiraum geben, das auch zu entfalten. So einfach ist es.
Mhm. Das heißt aber, das ist auch ein zentrales Bestandteil von eurem Programm.
Selbstverständlich.
Mhm. Gibt es noch mal ein bisschen was Exotisches? Vielleicht weiß ich, ob du dich da auskennst mit der Open-Source-Förderung. Ist es bei euch mit drin im Programm?
Es ist mit drin im Programm. Auch da hat Baden-Württemberg, Klammer auf, nicht ausschließlich durch Grünes zu tun, weil es schon vorher begonnen hat. Ein Sonderweg. Wir haben mit der ComWAN eine landeseigene Anstalt öffentlichen Rechts als Softwareentwickler, die entstand aus Fusionen verschiedener IT-Betriebe. Jedenfalls seit einem Jahr und zwei Monaten gibt es sie. Und die hat den Auftrag, Fachanwendungen für Kommunen und fürs Land zu schreiben. Und dann kann man den Auftrag auch geben, das Open Source mäßig zu gestalten. Ich bin sehr gespannt, ob es tatsächlich funktioniert, weil die Fusion, wie gesagt, neu ist und die verschiedenen Teile, die da vereinigt wurden, erstmal zueinander finden müssen. Und es gibt gewisse Zweifel an der Schlagkraft dieser Anstalt. Wer das Debakel mit ELA, der Lernplattform, mitgekriegt hat, findet die Zweifel auch berechtigt. Aber es ist der Ansatz, den Baden-Württemberg gewählt hat. Jetzt müssen wir genügend Ressourcen reingeben, dass auch was wird in den nächsten Jahren.
Haben wir ein Thema, wo wir anschließen können? Thema Bildung, Thema Schulen. Macht es die Landesregierung aktuell gut mit der digitalen Umsetzung an Schulen, mit der Bereitstellung, mit dem Online-Unterricht? Was für ein Zeugnis würdest du da der Landesregierung ausstellen?
In normalen Zeiten würde ich sagen 6 Sätzen, da die Pandemie nicht vorhersehbar war und alle kalt getroffen ist, würde ich sagen 3 bis 4.
Eine Gnaden 4 gibst du dann noch, ja.
Ja, also ich kämpfe so gut ich kann, dass Frau Eisenmann demnächst Hinterbänklerin sein wird, aber ich muss fairerweise sagen, paar Sachen, mit denen sie in der Pandemie vorgefunden hat, waren der Gestalt, dass man sich nicht hat darauf vorbereiten können. Weil beispielsweise die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit den Endgeräten, auch da muss ich einschieben, aus meiner Sicht nicht das allerdringendste Thema, aber ein wichtiges Thema, war bei uns bisher an die Schulträger, an die Kommunen delegiert. Jetzt hat Baden-Württemberg eine große Tradition kommunaler Selbstverwaltung. Das Land regiert den Kommunen viel weniger rein als andere Bundesländer und auch viel weniger rein, als es nach den Gesetzen tun könnte. Das hat sich in Normalzeiten bewährt. In Pandemiezeiten kein Vorwurf an eine Kommune, die 400 Einwohner hat und 2,5 Verwaltungskräfte, dass sie nicht in der Lage sind, von jetzt auf nachher das Passende zu beschaffen.
Aber kann ich dann nicht von der Landesregierung, es ist ja die Pandemie nicht seit vorgestern da, sondern seit über einem Jahr, kann ich dann da nicht erwarten, dass sie diese Lage erkennen und dann von diesem Vorhaben, wir gehen da relativ locker um, die Kommunen haben ein großes Selbstverwaltungsrecht, ein bisschen bestimmendere, klarere Vorgaben zu machen, um das voranzuziehen?
Ist eine gute Frage. Wenn du mich fragst, ja, erkannt hat man's. Aber man hat im vergangenen Sommer darauf gesetzt, dass die Pandemie jetzt kein Thema mehr sein wird. Ich habe es damals nicht geteilt und ja, es kam dummerweise so. Und hätte es im vergangenen Juli aus der Erkenntnis Maßnahmen abzuleiten, wären wir jetzt weiter. Man hat aber, auch um die Leute nicht zu verunsichern, das ist ja die CDU-Masche, wenn man für was Schlimmes rüstet, so gerät man, dass man es eintreten kann. In meinen Augen rüstet man sich ja genau deswegen, damit es nicht so schlimm kommt. Aber sei es drum, man hat vorbereitet, und in dem Fall Eisenmann hat viele Vorbereitungen nicht durchgeführt, die jetzt retrospektiv gesehen zwingend gewesen wäre. Ich weiß allerdings auch nicht, auch darf ich versuchen fair zu sein, hätte Baden-Württemberg als einziges Bundesland von 16 angefangen, sich voller Kraft für den digitalen Unterricht zu rüsten, wie das im Sommer von anderen kommentiert worden wäre. Vielleicht hätte man auch dann aufgefordert, die wegen Panikmache zu entlassen. Manchmal hat man die A-Punkt-Punkt-Punkt-Karte, aber dafür ist man ja auch Ministerin, um das auszuhalten.
Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Föderalismus. Das ist gerade angefangen, ist mir gerade eingefallen. Sind wir vielleicht in Deutschland durch diesen großen Stellenwert des Föderalismus, bremsen wir uns da weltweit gesehen ein bisschen aus, oder ist es eine durchaus positive Sache, die wir unbedingt fördern müssen, oder sollte man den vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch lieber ein bisschen beschneiden?
Man muss die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden neu schreiben, weil momentan die Ebenen nicht zwingend Sachen machen, wo sie am besten für geeignet sind. Ich mache es mit einem unverfänglichen Beispiel fest, wo das, glaube ich, allen einleuchtet. Hochwasserschutz ist Ländersache. Hochwasser macht aber an den Ländergrenzen kein Halt, schlicht und ergreifend. Und diese Debatte, wer macht was, die hätte man eigentlich, wenn du mich fragst, und du fragst mich ja, im Zuge der Wiedervereinigung führen müssen und damals hinterfragen, wie es im Vereinigten Deutschland, wie das Grundgesetz auszugehen hat, hätte Fahrradkette. Nein, es ist offensichtlich, dass der Kompetenzzuschnitt jetzt nicht hundertprozentig passt, aber ich bin ein großer Verfechter der Subsidiarität und des Föderalismus. Der gehört nicht abgeschafft, sondern im Gegenteil, der gehört gestärkt, indem man den unteren Ebenen mehr Sachen zu tun gibt, die mit denen sie auch fertig werden.
Kommen wir jetzt mal zu dem Themenkomplex Rundfunk generell. Die Rundfunkgebühren abschaffen, gibt es ja einige, die das fordern, ganz drastisch ganz abschaffen. Wie ist da eure Meinung dazu?
Das öffentlich-rechtliche System hat sich eindeutig bewährt. Das hat sich in sehr vielen Situationen, gerade in Krisensituationen, gezeigt. Auch da kleines Beispiel, wenn du gestartet kurz nach 9/11 in den USA, wo es kein öffentlich-rechtliches System gibt, war eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Meinung, dass Saddam Hussein und Osama Bin Laden dieselbe Person seien, schlicht und ergreifend, weil es den Qualitätsjournalismus dort nicht gibt. Und der Qualitätsjournalismus, der lebt natürlich zum Teil im Print, aber der lebt auch in Wort und Bild durch das Öffentlich-Rechtliche. Deswegen steht das für mich nicht zur Disposition. Und die Gebührenfinanzierung ist besser als Steuerfinanzierung, weil das die Sender unabhängig macht. Dass es immer Kritik an der konkreten Gebührenausgestaltung gibt, meinetwegen. Deswegen wird es auch immer wieder Änderungen gegeben und wird auch künftig Änderungen geben, aber am grundsätzlichen System würde ich wirklich auf keinen Fall wackeln.
Dem grundsätzlichen Thema stimmt der zu. Was für ein Zeugnis würde der ARD ZDF aussprechen in der Umsetzung?
Puh, schwierig. Eine 2 würde ich sagen.
Doch also, so gut, ja, okay.
Nee, doch so gut, weil ich konsumiere auch die BBC, ich finde sie besser, aber die BBC hat einen etwas anderen Auftrag. Die hat mehrere sehr starke Kanäle und hat nie den Auftrag, flächendeckend zu versorgen, was wir durch unsere föderale Struktur haben und zu Recht haben. Jetzt finde ich so Produktionen wie die Fallas, was mir spontan einfällt, nicht unbedingt eine große kulturelle Leistung, aber es gibt dafür ein Publikum, es wird nachgefragt und kulturelle Eigenheiten sind auch was Schönes, nur die aufrechtzuerhalten ist nicht gratis.
Mhm. Demokratieförderung ist ja auch ein großes Thema in der Bildung. Siehst du da die freien Radios besonders als Möglichkeit, ihren Beitrag zu leisten, dass es unterstützenswert ist seitens der Landesregierung?
Ich sehe den Auftrag der freien Radios, selbstverständlich. Besonders ist eine schwierige Sache. Wie bei einem Symphonieorchester, da kann ich nur sagen, die ersten Geigen sind besonders, aber alle Instrumente sind wichtig. So kann ich auch sagen, die freien Radios, womit würde ich sie vergleichen, um jetzt korrekt zu bleiben? Mit dem Cello, das ist auch unverzichtbar, aber nicht das, was einem ehrlicherweise als allererstes im Sinfonieorchester einfällt.
Aber wir sind zumindest beim Orchester dabei. Ne?
Ja, selbstverständlich. Nein, und wenn das Cello fällt, würde man es merken. Nicht, das Orchester hat ja nicht umsonst seine Zusammensetzung. Und so auch bei uns der Mix aus Print, aus Online-Medien, aus großen öffentlich-rechtlichen, aus kleinen Freien, aus kleinen und großen Privaten, nur als Mix hat es einen Wert.
Aber Bürgerbeteiligung und Zugang dazu, das ist natürlich schon mal eine Rolle, wo die freien Radios doch deutlich mehr punkten können, als es der öffentlich-rechtliche vom Auftrag her natürlich auch. Ne?
Das ist so.
Ja, genau. Das heißt, auf alle Fälle unterstütze. Problem, das jetzt oft diskutiert wird mit dem DAB Plus, man redet immer davon, sollen die freien Radios beschränkt werden, sollen abgeschoben werden, sollen ins Internet abgeschoben werden, ist immer so eine Angstwolke, die über einem schwebt. Gibt es da schon konkrete Pläne oder habt ihr da euch so detailliert noch gar keine Gedanken gemacht?
Ich ehrlicherweise habe mir Gedanken gemacht, aber es sind eher abstrakte Gedanken. Es gab ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Staatsferne des Sendesystems und als guter Demokrat will ich das umsetzen. Das heißt, es gibt Selbstverwaltungsgremien der großen Anstalten, die dafür auch verantwortlich sind. Und Politik ist da nicht Zaungast, aber sie ist privilegierter Beobachter. Die Zeiten, wo es tatsächlich hinten zumindest inoffiziell eine eindeutige schwarze oder rote Sender gegeben hat, die sind rum. Und es wird auch keinen eindeutigen grünen Sender geben.
Das sicherlich nicht, aber ganz konkret, die freien Radios sind ja unabhängig. Siehst du die im DAB Plus? Oder sag mal, wie sieht's denn aus mit der UKW-Abschaltung? Kommt es jetzt, kommt es nicht? Wann kommt's?
Ich rechne nicht damit, dass es kommt. Es kommt zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren. Vielleicht irgendwann durch 5G, wenn auch Autoradios und andere mobile Geräte komplett digitalisiert sind, könnte es sein, aber das ist nichts, was ich sehe und es recht nichts, was ich will. Das will ich auch sagen. Ich finde das Senden per Funkwellen nach wie vor ein sehr erhaltenswertes Modell.
Kommen wir konkret zu dem...
Also per UKW, nie, dass mir jetzt jemand sagt, WLAN ist auch eine Funkwelle, das weiß ich. Ich meine jetzt UKW.
Ja, genau. Aber das heißt, gibt es da dann schon konkret, taucht dann in eurem Programm nichts dazu auf oder also dass es abgeschalten werden soll, ist es gar kein Thema oder gibt es da schon Pläne Richtung DAB Plus oder ist es DAB Plus nur gerade eine Modewelle, die vielleicht gar nicht dann so aufgegriffen wird?
Nee, in unserem Programm steht eindeutig drin, dass wir DAB Plus als Ergänzung und nicht als Ersatz sehen.
Also das heißt, als Ergänzung, dann wäre das ja für die freien Radios gar kein Problem, weil dann wird es ja weiterhin das gute alte UKW geben und wir senden dann weiterhin. Also nur auf DAP Plus zu gehen, das wird es mit euch erstmal nicht geben.
Das ist, wie gesagt, keine Ewigkeitsgarantie, weil es kann sein, dass DAP Plus irgendwann die Rolle in der Gesellschaft einnimmt, wie es momentan der UKW-Funk hat. Dann hat es auch keinen Grund, an dem festzuhalten. Wir haben auch keine Pferdepost mehr, aber bis es das ist, darf man nicht so tun, als wäre es das so.
Und nachdem ihr ja auch generell für die Gebühren seid, dass es auch mit dem Gebührenmodell weiterhin gehen soll, gehe ich auch davon aus, dass von diesem großen Kuchen ein ganz kleiner Krumen auch für den Cellisten abfallen wird. Ja?
Wenn es nach mir geht, sogar ein größerer als bisher. Aber es Staatsferne gibt es aus gutem Grund.
Wenn es nach dir geht oder wenn es nach deiner Partei geht?
Sowohl als auch.
Also da seid ihr euch einig.
Ja.
Das heißt, wenn wir von den freien Radios in den Genuss einer grünen Landesregierung weiterhin kommen, müssen wir uns keine Sorgen machen.
Ihr könnt euch allgemein ein gutes Klima erwarten. Ja, wie gesagt, wenn es konkret wird, müssen wir aufpassen, weil die Zeiten, wo die Staatskanzlei reinregiert hat, sind rum. Aber auf der Klimaebene seid ihr ein sehr willkommener Partner bei der demokratischen Bildung und Kultur, den wir nicht vermissen wollen.
Sehr schön. Jetzt ist es so ganz kurz noch im Ausblick, weil wir sind in Baden-Württemberg ja relativ gesegnet. Hast du dann einen Einblick, woher das kommt, dass es gerade in Baden-Württemberg so gut läuft für den privaten Radios und woanders nicht?
Ja, das ist eines der Blätter auf einem großen Baum des starken bürgerschaftlichen ehrenamtlichen Engagements. Das ist ein baden-württembergisches Spezifikum. Und das schlägt sich auch bei der Medienarbeit, dass es A, die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger gibt, sich unentgeltlich zu engagieren und B, die Bereitschaft der Regierung, und da muss ich sagen, egal wer, welche parteipolitische Zusammensetzung, das zu honorieren. Es gibt Bundesländer, da ist es etwas anders und die Bundesländer ist es spürbar anders. Mhm.
Da sind wir also froh, dass wir hier in Baden-Württemberg weiterhin senden dürfen. Sehr gut. Wunderbar. Free FM. Kommen wir, wir hatten es ja vorhin schon mal bei der Bildung gehabt, bei den Schulen, kommen wir zur Corona-Problematik. Welches Zeugnis bekommt die Landesregierung von dir im Corona-Management?
Tatsächlich nur zwei. Aber nicht von mir, sondern vom Robert-Koch-Institut. Wir haben die geringsten Infektionszahlen pro Kopf gerechnet seit Wochen und Monaten. Und das, obwohl Baden-Württemberg, weil es näher an Ischgl war als Schleswig-Holstein, viel schlechter gestartet hat. Das ist in erster Linie den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die tatsächlich nicht in ihrer großen Mehrheit nicht die Schlupflöcher suchen, sondern den Geist der Regelung aufnehmen und umsetzen. Aber ein Schiff, auf dem alle die Mannschaft das Richtige tut, aber der Kapitän ein Honk ist, wird nicht sicher im Hafen ankommen. Und das Baden-Württemberg am besten durch diesen Sturm, um in der Metapher zu bleiben, gekommen ist, heißt, dass auch der Mensch auf der Brücke was von seinem Handwerk versteht.
Sehr schön. Also Lob an die Passagiere, die Bewohnerinnen und Bewohner des Landes, aber Lob natürlich auch von deiner Seite, wie es zu erwarten war, an den Kapitän. Was hat Baden-Württemberg denn jetzt anders gemacht als Bayern zum Beispiel, die gehen ja oft den restriktiveren Weg. Was unterscheidet es oder auch von anderen Bundesländern im Norden oben? Generell gibt es da generell grundlegende Unterscheidungen oder sind es eher so leichte Nuancen?
Nein, das sind schon teilweise grundlegende Sachen, aber auch die Bevölkerungsstruktur und damit die Ansteckungskette ist grundlegend anders. Deswegen ist es man muss sehr vorsichtig sein, da Ratschläge zu geben. Bayern aus meiner Sicht hat Bayern das Problem, dass es eine Grenze mit der Tschechischen Republik hat. Die Tschechische Republik hat aus diversen Gründen, und auch da liegt es am Kapitän, der einfach ein Populist ist und vom Handwerk wenig versteht, viel größere Probleme mit der Corona-Bekämpfung. Und Bayern kann aber auf die Einpendlerinnen und Einpendler aus der Tschechischen Republik, die in der Oberpfalz für die Wirtschaft unerlässlich sind, nicht wirklich verzichten. Also versucht es immer zu balancieren entlang einer schmalen Linie, nicht zu viel Ansteckung, nicht zu viel Wirtschaft lahmzulegen. Das ist ein bayerisches Spezifikum. Baden-Württemberg, wo es am Anfang, inzwischen ist das Elsass kein Problem, aber am Anfang hatte Elsass auch eine viel höhere Ansteckungszahl, hat es besser hingekriegt, muss man sagen. Das ist retrospektiv so.
Wie geht's jetzt weiter? Weil jetzt ist ja wieder so, der Frühling ist vor der Tür oder ist fast schon da. Die Leute sind relativ, sagen wir mal, von den Lockerungen doch sehr gebeutelt. Das Volk dürstet nach Lockerungen, sage ich jetzt mal. Wie ist da der Plan der Grünen? Wie soll's weitergehen? Wie wird auch die regionale Wirtschaft gestützt?
Gut. Die zumachen müssen wegen der Pandemie, werden gestützt mit Geld. Einen anderen Weg gibt's noch nicht. Und wird's wahrscheinlich auch nicht
geben. Das wird's aber auch dann erstmal weiterhin geben.
So. Das wird's auch weiterhin geben, klar. Weil wir werden nicht auf einen Schlag alles aufmachen. Das wird nicht zu verantworten. Es wird morgen ja die Ministerpräsidentenkonferenz geben mit der Kanzlerin. Wahrscheinlich werden da weitere Öffnungsschritte beschlossen werden. Aber es werden vorsichtige Schritte sein. Nach jedem Schritt wird abgewartet, was hat er tatsächlich für Konsequenzen. Ich mache mir ehrlicherweise nicht so schrecklich viel Sorgen wegen des Frühlings, den du angesprochen hast, weil der Frühling, also diese Sehnsucht nach Lockerung geht auch einher mit einer längeren Sonnenscheindauer. Und selbst bei wolkenverhangenem Himmel, das UV-Licht, was vom Himmel kommt, hält die Viren sehr wirksam im Schach. Die vertragen das UV-Licht sehr, sehr schlecht zum Glück. Deswegen jeden Tag wird der Tag um 1 bis 3 Minuten länger. Das ist eine sehr große Hilfe im Kampf gegen Corona.
Aber es heißt so konkret mit den Lockerungen, gibt es da jetzt schon genaue Pläne. Jetzt haben wir die Friseure wieder aufgemacht. Da kann man ja auch immer diskutieren, warum Friseure und Baumärkte aufhaben. Und
ich weiß, dass es genaue Pläne gibt, aber ich kenne ihren Inhalt nicht. Noch bin ich kein Abgeordneter. Ich erfahre es auch aus der Zeitung.
Okay, das heißt, gibt es keine Information. Aber generell bist du damit zufrieden? Macht es durchaus Sinn, so wie wir vorgehen? Oder wird es da generell einen generellen Richtungswechsel wird es da nicht geben, ne?
Wenn es nach uns geht, nicht. Das ist nach wie vor eine tödliche Gefahr. Wir wissen viel mehr über das Virus wie vor einem Jahr und können deswegen bei paar Maßnahmen sagen, die sind nicht gerechtfertigt, weil inzwischen können wir die Wirkung abschätzen und sagen, gemessen an einem starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte bringen die relativ wenig, wie diese nächtliche Ausgangssperre, die kassiert wurde. Aber der generelle Vorrang des Schutzes des Lebens und der Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Bürger, der besteht nach wie vor.
Wie groß ist jetzt der Einschnitt, wenn wir mal im Land bleiben, auf die Wirtschaftskraft bisher gewesen und wie groß wird er noch sein?
Ehrlicherweise überraschend gering. Auch wenn es jetzt vermutlich einige, die zuhören, vom Stuhl fallen. Aber ich habe ja eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung. Ich habe im vergangenen Frühjahr mit sehr viel mehr an negativen Auswirkungen gerechnet. Wir haben verhältnismäßig wenig Insolvenzen, wir haben verhältnismäßig wenig Geschäftsaufgaben, wir haben auch viele Branchen, die so gut wie nicht betroffen sind. Also es ist tatsächlich so, dass einige sehr stark gebeutelt sind, vor allem die Künstlerinnen und Künstler und Gastrotechnik, die dranhängt, wie auch der Einzelhandel und die Innenstadt Gastronomie. Aber und denen wird auch geholfen. Und dann müssen wir auch helfen. Aber es ist nicht das Rückgrat unserer baden-württembergischen Wirtschaft. Das ist bekanntlich der Maschinen- oder Kfz-Bau. Und der ist überraschend gut durch die Krise gekommen.
Haben uns also die Banken damals deutlich mehr Geld gekostet?
Oh, würde ich nicht unterschreiben, weil man natürlich viel Geld schon reingepumpt hat. Die Banken haben uns weniger Geld gekostet als das, was uns jetzt die Krisenüberwindung gekostet hat. Aber auch der Einschnitt durch die Banken war nach einem Jahr viel, viel spürbarer. Man kann also sagen, wenn man es positiv sehen will, man hat daraus gelernt, dass man noch mehr Geld in die Hand nehmen muss, vor allem in anderen Bereichen. Und wie gesagt, bisher sind toi 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 die Auswirkungen viel weniger schlimm, als ich damit gerechnet habe. Natürlich ist jede vernichtete wirtschaftliche Existenz schlimm. Nicht, dass man mich falsch versteht. Und ich fühle mit den Leuten. Aber es ist immer noch besser als eine physisch vernichtete Existenz, weil die kann man nicht wieder aufbauen.
Kommen wir dann noch mal ganz kurz zu einem anderen Thema. Jetzt haben wir nämlich schon fast die Zeit gereicht bei der Plattform. Sozialer Wohnungsbau, hier auch ein drängendes Thema, auch hier in Ulm. Ja, der Wohnraum wird ja überall knapper. Nicht nur die Fahrradfahrer brauchen Platz, auch die Menschen brauchen Platz. Da sagt man ja, Ulm wird ja auch immer ein gutes Zeugnis ausgestellt, was das betrifft. Würdest du das dem Land auch ausstellen, verglichen mit den anderen Ländern?
Nein, würde ich nicht. Es liegt aber daran, dass das Land, wir hatten es eben mit der Bankenkrise, in der Bankenkrise gezwungen wurde, den Wohnungsbestand der LBBW zu verkaufen und dummerweise ein privates Konsortium das höchste Gebot abgegeben hat und den Zuschlag erhalten musste. Da ist tatsächlich vieles im Argen. Wenn man es versucht, ich bin natürlich parteipolitisch gefärbt, aber ich versuche es objektiv zu sehen. Die Thematik sozialer Wohnungsbau lief etwa 20 Jahre grundlegend falsch. Er wurde zu ignoriert, zu nachlässig gemacht. Etwa ab 95 bis etwa 2015 ist es schwer, da genau Jahreszahlen zu nennen, aber es ist ungefähr der Zeitpunkt. Und die politische Erfahrung sagt, wenn etwas 20 Jahre falsch läuft, braucht es mindestens 10 Jahre, um es wieder zu korrigieren, sprich bis etwa 2025.
Werdet ihr es korrigieren? Wollt ihr es korrigieren?
Wir sind dabei.
Wie sieht es dann konkret aus?
Na, konkret ist ein Mix aus, dass wir dass wir den sozialen Wohnungsbau mehr fördern, dass das Land selber mehr Wohnungen baut, dass wir die Bauvorschriften geändert haben, dass so Sachen wie Ausbau von Dächern leichter ist, auch so Sachen, dass man nicht zwingend ein oder zwei Parkplätze pro Wohnung herstellen muss, weil es einfach teuer ist, Tiefgaragen und noch ein paar andere Sachen. Zur Wahrheit gehört aber auch, allein mit Baumaßnahmen werden wir das Problem nicht lösen. Denn wenn man umschaut, schon 20 Kilometer von Ulm entfernt gibt es Abwanderung unterm Strich, weil die Leute wegziehen. Wir werden nicht schnell genug genügend Wohnraum für alle bauen können, die in Ulm arbeiten und auch in Ulm wohnen wollen. Also müssen wir die Lebensumstände, und da geht es vor allem um den öffentlichen Verkehr, um die Anbindung, im weiteren Umkreis so weit verbessern, dass die Leute in ihrem ererbten Häuschen bleiben und trotzdem die gleichen Berufs- und Freizeitchancen haben.
Sehr schön. Damit sind wir auch schon am Ende der Plattform angekommen. Das war das letzte Thema, der Wohnungsbau. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Gast von den Grünen, Michael Jukow-Schwelling. Die Plattform gibt es natürlich wie immer zum Nachhören auf unserer Homepage des freien Radiosenders www.freefm.de. Könnt ihr diese Plattform und auch die anderen Plattformen von den anderen Parteien bei uns jederzeit nachhören. Lieber Michael, vielen herzlichen Dank, dass du für uns Zeit gefunden hast. Viel Erfolg für deine weitere politische Karriere und bis bald mal wieder. Danke.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.